auf gar keinen Fall bereue ich den Schritt, den ich gemacht habe. Also, weil das ist, also von The Big Bang oder Big Bang Theory, also von dieser Welt der Nerds zu dieser Welt der KünstlerInnen, ist schon, lernt man schon sehr viel über die Welt und auch über sich selbst. Also da bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und ihn auch weiterhin wage.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland. Ihr hört Voices of Dance. In unserer dritten Staffel dreht sich alles rund um das Thema Tanz digital. Das Arbeiten mit VR, AR oder Motion Capturing ist nicht erst seit der Corona-Pandemie in der Tanzszene angekommen. Immersive Produktionen sind nicht nur in der Games- oder Modebranche zu finden. Der Dachverband Tanz Deutschland unterstützt die Szene seit 2021 mit dem Förderprogramm Tanz Digital. Ein Programm, welches TanzkünstlerInnen, Tanzensembles und Institutionen des Tanzes in der medialen Präsentation künstlerischer Produktion stärken soll. Mein Name ist Julia Decker und ich habe einige von Ihnen getroffen. Und in diesem Podcast erzählen Sie über Ihre Erfahrungen und Herausforderungen mit dem kreativen Arbeiten mit neuen Technologien. In der vierten Folge treffe ich auf Wayne Götz. Wayne arbeitet an der Schnittstelle zwischen Physical Theater, Naturwissenschaft, Impro-Theater und neuen Medien. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Wayne. Für unsere Zuhörer, vielleicht könntest du kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, wer du bist, was du machst und genau, woher du kommst.
Ich komme jetzt aktuell aus Heidelberg und ich habe Physical Theater studiert und davor Physik und war in der freien Szene und früher in der Startup-Szene tätig und bin jetzt freischaffender Künstler. Und es gibt so zwei große Bereiche, mit denen ich mich beschäftige oder auch noch mehr, aber es ist ja immer so gezwungen, dass man sich irgendwo fokussiert. Und das eine ist jetzt gerade aktuell diese Techniklandschaft, also wie man mit künstlicher Intelligenz und den ganzen Technologien irgendwie eine neue Form der Ästhetik, eine neue Form der Kunst schaffen kann in diesem performativen, darstellenden Spiel. Und das andere ist noch so ein Thema, was so ein bisschen aus der Autobiografie herauskommt, Verlust, Trauer, Vergänglichkeit.
Du hast ja ursprünglich Religionswissenschaft und Philosophie studiert?
Genau, damit habe ich angefangen. Ganz am Anfang wollte ich nicht studieren, aber wie das dann so ist, die sozialen und familiären Zwänge. Und dann habe ich mit Philosophie und Religionswissenschaft angefangen, weil natürlich wollte ich wissen, wie man glücklich wird. Genau, die Frage ist auch weiterhin geblieben. Aber die nikomachische Ethik von Aristoteles, die dann gesagt hat, man soll seinen Eigenschaften gemäß handeln, hat mich dann zur Physik gebracht, weil ich war eher so Typ Nerd, eher so mit Zahlen gut und Lesen war und ist immer noch nicht so meine große Stärke. Es wurde viel besser nach der Schule, aber der richtige Bücherwurm bin ich noch nicht. Und dann habe ich zur Physik gewechselt, dann habe ich in Chile BWL studiert, dann kam ich zurück, dann war ich in dieser Beratungswelt, so Siemens Windpower Business Development in Singapur, Praktikum gemacht und dann hatte ich zwei Startups, die auch gut waren und dann war dann dieser Scheidemoment im Leben, ob ich jetzt doch nochmal die Kunst professionalisieren soll, weil das hatte ich dann schon 10 Jahre gemacht in so Impro-Theater, freies Spiel, Business, Auftritte. Und dann habe ich mich an der Folkwang beworben für Physical Theater und tada.
Und was hat dich dazu bewogen? Also was war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, du willst jetzt doch in die Kultur und damit Geld verdienen?
Naja, es war und ist immer noch dieselbe Frage, also wie wird man glücklich und was kann man tun, um so zu wirken? Und ich hatte sehr viel Freude und habe auch sehr viel Freude an diesem darstellenden Spiel, Improvisationstheater. Und wir hatten uns damals dann in dem Startup, was gefördert war, dann dazu entschieden, wir machen nicht weiter, weil wir keinen Business Angel überzeugen konnten, weiter zu finanzieren. Und das war eine App-Entwicklung im Bereich Verhaltenstherapie. Und dann hat man so ganz viele Methoden kennengelernt, wie man halt so arbeitet, weil wir die halt versucht haben zu digitalisieren und diesen Prozess der Therapie und des Coachings irgendwie abzubilden. Und dann stand ich dann da und es war klar, okay, es geht da nicht weiter. Hatte dann auch so eine Stelle als Dozent an einer Hochschule oder an einer Universität für Business-Mathematik, also so Wirtschaftsmathematik, Business Economics hieß es dann. Und dann habe ich so eine Methode gemacht, wo ich dann eine Stunde lang geschrieben habe. Und zwar die Rede, die ich halten will, wenn ich 80 Jahre bin und vor meinen FreundInnen dann da sitze. Habe ich gemacht Und dann kam halt so raus, okay, ich muss mich jetzt einmal bewerben, weil 2 Jahre davor hatte ich mich schon fast beworben, habe es dann aber nicht abgeschickt, wie das dann so ist. Und dann habe ich es in diesem Jahr gemacht.
Und würdest du sagen, dass du jetzt glücklich bist oder bereust du den Schritt, den du gemacht hast?
Auf gar keinen Fall bereue ich den Schritt, den ich gemacht habe. Also, weil das ist also von The Big Bang oder Big Bang Theory, also von dieser Welt der Nerds zu dieser Welt der KünstlerInnen, lernt man schon sehr viel über die Welt und auch über sich selbst. Also da bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und ihn auch weiterhin wage.
Und wie bist du denn zum Tanz gekommen?
Die Physical Theater Ausbildung ist so eine Mischung aus Tanz, Schauspiel und vielleicht noch Regie, weil wir so eigene Stücke kreieren müssen. Und ich bin tatsächlich auch in meiner Professionalisierungsphase dann von Impro-Theater, Regietheater, Tanztheater. Dann habe ich viel Sport gemacht, so Judo, Capoeira und diese ganzen Bereiche. Und dann habe ich das in einem Studium kennengelernt und bin dann immer mehr in diese Physical Theater Tanzwelt abgerückt und finde die auch sehr schön. Habe natürlich immer diesen Dauerdialog, wer ist ein Tänzer, wer ist eine Tänzerin, wo ist man, welche Kompetenzen hat man da. Aber ich finde die Ausdrucksform von Tanz, dass sie nonverbal ist, dass sie jedem zugänglich ist in all den Einschränkungen, die man damit hat, finde ich sehr gut.
Es ist ja immer schwer, aus meiner Erfahrung, jemanden, sage ich mal, zu betiteln. Ne? Also wenn man jetzt nur sagt, zum Beispiel Tänzerin oder Künstlerin oder Medienkünstler, gab es auch schon aus der Erfahrung her dann Kritiken, dass man da nicht das richtige Wort gefunden hat. Wie würdest du dich denn beschreiben?
Sehr gute Frage. Natürlich in all den Antragsformularen, die man immer wieder stellen muss, ist man immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Also ich bin ziemlich eindeutig ich selbst, also mit all diesen Disziplinen. Und ich glaube, also in diesem Smalltalk-Gespräch sage ich dann, ich bin Künstler und dann warte ich eigentlich immer, was man mich fragt. So. Und dann sage ich, ja, nee, eher darstellendes Spiel. Und dann konkretisiert man das so über die Momente. Aber natürlich habe ich diese ganzen Ästhetiken, die Sehgewohnheiten ein bisschen gelernt bekommen aus diesem Physical Theater Prozess, aber gleichzeitig ist man ja häufiger mal mit auf der Bühne oder im Publikum. Darstellender Spieler trifft es wahrscheinlich am ehesten, aber ich habe jetzt auch eine Lecture-Performance, wo ich mit künstlicher Intelligenz arbeite und ich komme mir ein bisschen so vor, als würde ich meine alten Dozentenrolle ein bisschen mischen mit theatralem Raum und ein bisschen anderem Kostüm. Aber ich würde mich schon irgendwo in dieser Schnittmenge wiederfinden.
Du arbeitest mit künstlicher Intelligenz. Wie würdest du das einordnen? Ist das für dich ein Mehrwert für deine künstlerische Arbeit? Ist es etwas, weil es ja aktuell auch sehr stark besprochen wird, das Thema, dass es manche Menschen denken, die künstliche Intelligenz wird uns mal zerstören. Wie siehst du das jetzt auch gerade aus künstlerischer Sicht?
Warum ich so viel damit arbeite mit künstlicher Intelligenz ist, dass ich glaube, dass wir wirklich in einer Phase sind, wo Entwicklungen passieren, die eine große Wirkung haben werden auf uns als Gesellschaft. Und ich habe schon das Bedürfnis als Künstler, Künstlerin, das zu reflektieren und dem Publikum irgendwie zugänglich zu machen. Und dann kommt noch hinzu, dass ich sowohl im Allgemeinen, also in der Gesellschaft, aber auch bei uns KünstlerInnen oft das Gefühl habe, dass es so eine Distanz gibt, mit so einer Zurückhaltung. Und die würde ich eigentlich gerne. Also ich will gar nicht sagen, dass man auf jeden Fall damit arbeiten soll, aber ich will sagen, dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wahrscheinlich so eine ähnliche Errungenschaft sein wird wie ein Mobiltelefon. Also man kann es schon lange nicht haben, aber irgendwann wird es einen schon treffen, zumal es auch schon in vielen Bereichen wirkt. Und die Gefahren sind sicherlich immer in dem Anwender, in der Anwenderin. Und für mich ist halt wichtig, zu versuchen mitzugestalten, und das Feld ist riesig. Also ich hatte jetzt eine Produktion, die habe ich vor, also Ende 21, das heißt jetzt so vor 1,5 Jahren finalisiert, und da ging es um GPT-2, und GPT-2 war also so ein sprachgenerierendes KI-Instrument, war schwach, absolut schwach. Also wirklich, es war schon witzig und ich war damals auch wahnsinnig fasziniert, aber jetzt kommt halt GPT-Chat. Und das ist eine komplett andere Dimension. Also die Der Sprung sozusagen in der Kompetenz dieses Instruments ist riesig. Genauso bei Deepfakes, beim musikgenerierenden AIs und so weiter. Und das heißt, ich suche sehr stark in der Kompetenz von inspirierender künstlicher Intelligenz. Also wie können wir diese Instrumente nutzen? Und jetzt ist es auch so, jetzt wird es ein bisschen technisch, dass aktuell die Software, wenn man die klassische Software, da definiert man die Regeln und gibt die Daten und dann kommen die Ergebnisse. Und jetzt bei der neuen Software, bei der künstlichen Intelligenz, gibt man quasi Daten und die Ergebnisse und die entwickeln selbstständig die Regeln. Und das ist sehr interessant insofern, dass es eine Blackbox ist. Also man weiß nicht genau, und mit man sind wirklich alle gemeint, warum die Qualität der Ergebnisse so gut ist. Und dann gibt es natürlich diese Fragen, mit denen wir uns auf jeden Fall beschäftigen müssen, ist Autorinnenschaft, wem gehört das, wie ist es mit den Ergebnissen. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Plakat entwerfen mit Midjourney, da setze ich mich hin, muss dann jetzt Prompt Engineering, also die neue Kompetenz eines Digital Artists lernen und dann kann ich aber Bilder generieren, zu denen ich vorher noch nie in der Lage war.
Du wurdest ja auch gefördert über Tanz Digital. Vielleicht kannst du versuchen, in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, was du da genau gemacht hast.
Also wir hatten eine Produktion, da ging es eben um GPT-2 und die hatte sich im theatralen Raum 360 Grad entwickelt oder wurde sozusagen so durchgeführt. Und mit Tanz Digital durfte ich untersuchen, wie der theatrale Raum im virtuellen Raum wirkt. Und zwar erkennt man, dass man eine andere Form der Erzählweise hat, wenn man auf so einer Oculus, auf so einer VR-Brille dieses Theaterstück dann anschaut. Ob es dann digitale Einschübe sind, ob es der Sound, der 360 Grad ist, dass man das alles irgendwie anders darstellen muss. Und da haben wir jetzt quasi das erste VR-Theaterstück entwickelt. Und das sind vier unterschiedliche Videos, die angelehnt sind an die Urfassung und die aber ästhetisch ganz anders arbeiten. Das heißt, das eine ist eine Blackbox, theatraler Raum mit tollen Effekten, toller Musik und so weiter. Das andere ist ein Wohnzimmer, also eher so casual in so eine Intimitätsvermittlung. Das dritte ist im Wald und das vierte ist komplett im digitalen Raum, wo dann damals GPT-2 die Dialoge geführt hat, was man sofort merkt, dass die nicht so kompetent sind.
Und wie stehst du zu dem Stichwort neue Technologien? Jetzt hast du mit der VR-Brille gearbeitet. Es gibt ja jetzt auch immer mehr neue Marken an VR-Brillen, also die VR-Brillen rausbringen. Sagst du, Oldschool ist auch in Ordnung oder es muss immer das Neueste sein? Wie stehst du dazu oder warum hast du dich gerade für eine Arbeit mit VR-Brille entschieden?
Theater hat zwar seine Herausforderung aktuell, aber die Oldschool-Variante, dass man in einem Bühnenraum steht und sich voreinander zeigt, das wird aus meiner Sicht nie sterben. Und um was mir persönlich geht, ist zu entdecken, was für neue Möglichkeiten es gibt, einerseits mit dem Publikum zu interagieren, aber auch Kunst zu generieren. Und da würde ich ganz klar sagen, dass wir jetzt in so einer Brückenphase sind. Die Technologien sind teilweise sehr inkompetent und haben, also wie man jetzt bei GPT-2 gesehen hat, da war noch nicht viel zu holen. Ich konnte noch keine Dramaturgie oder wir konnten keine Dramaturgie mit ihr entwickeln, aber das ist halt eine Phase und ich finde es sozusagen sehr interessant, jetzt mit zu agieren, zu gucken, was sind Möglichkeiten und nicht erst in 10 Jahren einzusteigen, weil ich glaube, dass jede einzelne Position, jeder einzelne Entwicklungsschritt hat eine Möglichkeit, etwas zu zeigen oder eine eigene Ästhetik zu entwickeln. Und das heißt, es muss überhaupt nicht der letzte Schrei sein. Ich würde auch nicht, auf gar keinen Fall bin ich der Typ, der so sagt, ah ja, Hauptsache wir haben Technik und dann ist es gut. Das passiert jetzt manchmal, ist auch so, aber das liegt auch daran, dass wir einfach ausprobieren müssen, Recherche machen müssen, was funktioniert, wie kann man etwas umsetzen. Also was wir an einer Lernkurve gehabt haben in dem Projekt, ist schon außergewöhnlich groß, weil natürlich denkt man, ja, dann machst du das, dann können die User noch hier klicken und dann passiert das und das. Und dann denkt man, ja gut, das Budget hat sich jetzt nicht verhundertfacht. Was ist trotzdem noch möglich? Und da gibt es viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, aber die muss man erst entdecken.
Und ich glaube, dafür braucht man auch eine gewisse Zeit, einen gewissen Vorlauf. Nun ist es ja so, wenn es um Fördergelder geht, dass man ja meistens dann schon den Antrag relativ schnell dann, wenn man ihn entdeckt hat, dann auch stellen muss. Und dann hat man vielleicht so sein Ensemble oder seine Crew noch nicht zusammen und hat sich das alles noch nicht so richtig durchdacht. Wie bist du denn da rangegangen?
Ich war ja schon mal in dem naturwissenschaftlichen System zu Hause, wo man dann so Forschungsanträge schreibt und wo dann Promotionen und so weiter mitverwaltet werden. Also mir ist schon bewusst, dass man sehr gut planen muss. Aber es ist, um mal an einem anderen Beispiel das zu bemessen, ich mit meiner Lecture-Performance tue ich jetzt seit ein paar Monaten, also noch weniger als ein halbes Jahr. Und innerhalb dieser 6 Monate oder ein bisschen weniger hat sich schon GPT-Chat und was es kann, verändert. Das heißt, die Elemente, wo ich früher verwendet habe im Stück, um zu zeigen, hier sind noch Schwächen der Technologie, die funktionieren jetzt auf einmal. Das heißt, also da ist sicherlich schon aufgrund der Geschwindigkeit der Entwicklung Planung und Ist-Stand geht da auseinander. Ich denke, vieles hat mit Improvisieren zu tun. Also ich bin schon eher ein Freund davon, dass man sich große Ziele steckt und dann an denen dann auch scheitert, weil ich, also eine Impro-Regel, Spaß am Scheitern, hat schon eine gewisse Substanz in meiner Arbeit, weil es auch notwendig ist, gerade wenn man Dinge halt noch nicht kennt und wirklich etwas ausprobieren muss. Und ja, planen, ausprobieren, testen, mit Leuten in Dialoge gehen. Die meisten Leute sind sehr nett und dann kann man sich austauschen, um zu reduzieren, was einem sozusagen unklar war. Aber man muss, und da lerne ich immer noch viel dazu, bereit sein, das Konzept direkt zu verwerfen und neu zu planen, weil eine neue Kamera rausgekommen ist. Beispielsweise, wir hatten so Stitchline-Probleme. Dann, also das sind die Linien, wo die Kameras in so einer 360-Grad-Kamera aufeinandertreffen. Und das funktionierte dann nicht. Dann mussten wir eine andere Kamera nehmen, wo es nur noch 2 Stitchlines hat. Das hat aber eine andere Auflösungsqualität und so weiter und so fort. Und das ist total schön, weil ich kann schon sagen, dass ich aus dem Projekt auch erfahrener rausgegangen bin und nicht nur älter.
Du selbst kommst ja aus Heidelberg. Wie würdest denn du dort die Tanzszene einschätzen? Gibt es dort auch schon eine Digital-Community im Bereich?
In Heidelberg gibt es eine sehr starke Bewegung, um Tanz, Performance mit dem Interactions sozusagen näher zu bringen. Also um da auch so ein Outreach zu schaffen, was ich wahnsinnig befürworte. Jetzt ist natürlich auch hier Wunsch und Realität immer so ein bisschen mit Diskrepanz versehen. Die Leute sind offen, aber richtige Kompetenz oder auch in gewisser Weise Technologie gibt es halt nicht, um damit zu arbeiten. Also weder gibt es einfach in der Nähe ein Greenscreen-Studio, noch gibt es eine 360-Grad-Kamera, noch gibt es viel Expertise. Aber mit Mannheim zusammen wächst das immer weiter. Und ich muss sagen, ich wachse auch selber erst noch hinein und lerne immer noch ab und zu super coole Leute kennen, die da schon lange zu Hause sind. Und habe jetzt dann selber noch einen eigenen Verein gegründet, der so ein bisschen interdisziplinärer ist. Und deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass da auch immer mehr zusammenwächst.
Dann vielen Dank, Wayne, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Ihr wollt Wayne und die anderen Podcast-Gäste kennenlernen? Dann kommt zu unserem Live-Event am 18. Januar im Haus 2 in Berlin. Alle Infos unter tanz-digital.de.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.